Radio Igel, Bildung am Ohr.
Herzlich willkommen zu einer Folge der Podcast-Reihe PSDBK Plus der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Mit Impulsen für mehr Begabungs- und Begabtenförderung in unseren Schulen.
Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie sich entschieden haben, einen Podcast der Reihe PSD Begabt Plus zu hören. In dieser Folge mit dem Titel PSD Begabt Plus – Talente fördern – so holen wir Schüler und Schülerinnen an die Hochschulen, darf ich Magistra Petra Siegele und Sabrina Leitgeb als Interviewpartnerinnen begrüßen. Magistra Petra Siegele ist Leiterin des Bereichs Public Science bei der ÖAD GmbH, der Agentur für Bildung und Internationalisierung, und in dieser Funktion verantwortlich für Initiativen an der Schnittstelle von Wissenschaft, Schule und Gesellschaft, wie beispielsweise das Citizen Science Förderprogramm Sparkling Science 2.0. In diesem Podcast wird uns Magistra Siegele Einblicke in die ÖAD-Initiative Schüler und Schülerinnen an die Hochschulen geben. Sabrina Leitgeb ist 20 Jahre alt und studiert aktuell in München Humanmedizin. Sie hat in ihrer Schulzeit am Programm Schüler und Schülerinnen an die Hochschulen teilgenommen und bereits als Schülerin Lehrveranstaltungen aus den Studienrichtungen Humanmedizin und Theologie absolviert. Liebe Frau Magistra Siegele, liebe Frau Leitgeb, schön, dass ich Sie im Radio Igel Studio begrüßen darf.
Hallo, freut mich sehr, mit dabei zu sein.
Hallo, danke.
Ja, die Initiative Schüler und Schülerinnen an die Hochschulen ist eine wichtige Maßnahme der Begabtenförderung in der österreichischen Bildungslandschaft. Frau Magistra Siegele, wie bereits erwähnt, fällt die Initiative in Ihren Zuständigkeitsbereich. Welche Bedeutung hat denn das Thema Begabungs- und Begabtenförderung für Sie persönlich?
Ich habe mit dem Thema in allererster Linie natürlich beruflich zu tun, weil ich schon seit 2007 in diesem Bereich einfach zuständig bin. Also ich leite einen Bereich, der sich um Programme und Initiativen an der Schnittstelle von Wissenschaft, Schule und jetzt zusehends auch mit der Gesellschaft befindet. Und den Ausgangspunkt meiner ganzen Aktivitäten hat die Leitung des Forschungsförderprogramms Sparkling Science genommen. Wenn man Sparkling Science kennt, dann weiß man, da geht es um Projekte, wo Schülerinnen und Schüler wirklich Seite an Seite mit Forscherinnen und Forschern an aktuellen Forschungsprojekten arbeiten. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Bereich, ein sehr, sehr spannendes Programm, weil man wirklich in unterschiedlichsten Projekten sieht, wo Schülerinnen mitarbeiten können, wie sich Schülerinnen einbringen können. Also nicht alle Programme sind jetzt speziell für die Begabungsförderung, aber gerade bei Sparkling Science kommen manchmal so ganz spezielle Tätigkeiten, die Schülerinnen machen, wo man einfach merkt, dass die sehr, sehr viel Expertise haben, sehr, sehr viel Know-how aufbringen können und dass die Schülerinnen hier wirklich auch herausgefordert werden und sehr, sehr viel lernen. Aus dem Programm heraus haben wir dann viele weitere Initiativen, die wir alle so unter Young Science Initiativen, also wir wollen Young Science Schülerinnen und Schüler ansprechen, zusammenfassen. Und da sind dann schon ganz spezielle Projekte dabei, wo wir speziell auch in die Begabungsförderung gehen. Also wir haben zum Beispiel eine große Themenplattform, wo Schülerinnen und Schüler sich Themen aus der Wissenschaft für ihre schulischen Abschlussarbeiten holen können, wo wir dann auch Kontakte mit den Forscherinnen vermitteln. Ganz besonders gute Abschlussarbeiten, die entstehen, können dann für einen Inspiration Award nominiert werden. Also wenn Gedanken der Schülerinnen direkt in die Forschung reingehen und dort die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wieder inspirieren. Und dann haben wir ganz speziell natürlich Schülerinnen und Schüler an die Hochschulen, das Programm, über das wir heute eben mehr reden werden.
Sie haben jetzt einiges erwähnt, was ÖAD anbietet, ja, Sparkling Science, Schüler und Schülerinnen an die Hochschulen. Was ist denn ÖAD?
Der ÖAD ist eine Agentur des Bundes, also wir sind eine Agentur für Bildung und Internationalisierung und koordinieren, organisieren viele Projekte, Initiativen zum Austausch, zur Vernetzung von Wissenschaft, Bildung der Gesellschaft. Eines der bekanntesten Programme bei uns ist immer Erasmus. Dann haben wir aber speziell in dem in der Abteilung, in der ich arbeite, sehr viel Aktivitäten und Programme für Schulen, also von der Kulturvermittlung für Schulen, von Erinnern.at. Wir haben das Programm zum digitalen Lernen, also unterschiedlichste Aktivitäten, Programme, Veranstaltungen für Schülerinnen, Schüler, Lehrpersonen, Forscherinnen, auch für die Gesellschaft.
Danke, das klingt ja sehr spannend. Ja, glaube ich, Stoff für weitere Podcasts ist vorhanden. Heute ist der Fokus ja eben diese Initiative Schüler und Schülerinnen an die Hochschulen. Wie erklären Sie diese Initiative, wie beschreiben Sie diese Initiative einer Person, die davon noch nie etwas gehört hat?
Ich glaube, es wäre ganz einfach, wenn man einfach sagt, dass es gibt Schülerinnen und Schüler, die in bestimmten Fächern besonders begabt sind und vielleicht ein bisschen schneller oder sich mehr interessieren als wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Und da gibt es für diese Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, dass sie schon während der Schulzeit diese Kenntnisse vertiefen und ein Studium an einer Hochschule anfangen. Dazu braucht es natürlich bestimmte Voraussetzungen und Vereinbarungen, aber wir koordinieren das und sind so diese Vermittlerstelle zwischen den Schülerinnen mit den Schulen, weil die natürlich bestätigen müssen, dass Schülerinnen und Schüler das machen dürfen, weil es ja immer während der Schulzeit auch ist. Die Zielsetzung ist, dass man Schülerinnen und Schüler damit fördert, dass man sie abholt und ihnen einfach die Möglichkeit gibt, schon während der Schulzeit ihren Interessen nachzugehen. Für Schülerinnen hat das Programm natürlich große Vorteile, weil sie alle Veranstaltungen, die sie erfolgreich absolvieren, werden für ein späteres Studium angerechnet. Also die können dann schon direkt nach der Matura entweder dieses Studium sehr schnell dann abschließen oder auch manchmal entschließen sich die Schülerinnen und Schüler auch, dass sie lieber ein anderes Fach machen werden, aber die haben einfach die Möglichkeit, hier schon in die Universität zu kommen und wir unterstützen sie dabei.
Ja, Sie haben ja, wie Sie bereits erzählen, ganz viele Erfahrungen schon. Was ist denn so ein typisches Beispiel? Was wäre so ein typischer Fall für Schüler und Schülerinnen an die Hochschulen?
Ich beginne vielleicht damit, wie das bei uns meistens anfängt. Also wir bekommen den Anruf entweder von einer Lehrerin, eines Lehrers oder sehr, sehr oft auch von Elternteilen mit der Information, ich habe hier eine Schülerin, einen Schüler oder ein Kind, wo ich weiß, dass das sehr, sehr gut in, sagen wir, Mathematik ist und gibt es nicht eine Möglichkeit oder ich habe gehört, dass man da doch schon studieren kann. Und wir informieren dann natürlich, was da die Voraussetzungen sind, was die Möglichkeiten sind, was es dazu alles braucht, weil es braucht zum Beispiel eine Vereinbarung zwischen der Schule, auch den Eltern und des Schülers oder der Schülerin, wo auch noch einmal festgehalten wird, dass es möglich ist, dass die Schülerin vom Unterricht fehlen darf oder dass der Schüler eben auch aus Sicht der Lehrperson die Fähigkeiten hat, doch schon während der Schulzeit nebenher auch Lehrveranstaltungen zu machen, weil das ja doch auch eine große Herausforderung ist, alles dann unter einen Hut zu bringen. Und wir beraten da, sagen, was die Möglichkeiten sind, verweisen auf unsere Infoseiten, wo man die ganzen Informationen auch zum Download hat. Und ja, dann geht's eigentlich schon damit weiter, dass wir dann quasi von den Schülerinnen und Schülern eine Anmeldung bekommen. Da ist beim allerersten Mal ein Motivationsschreiben erforderlich, wo wir auch sehen können, warum möchte diese Schülerin, der Schüler das überhaupt machen. Und das ist für uns so ein sehr schöner Moment, weil da oft so persönliche Dinge drinnen stehen und einfach so, hey, ich habe während der Schule, ist man manchmal schon langweilig oder mich interessiert das ganz besonders. Also es ist so ein sehr, sehr persönlicher Einblick in die Welt dieser Jugendlichen, der für uns einfach auch so, glaube ich, das Besondere an der Initiative auch ist, dass wir da ganz, ganz nah dran sind. Wir bekommen dann so ein unterschriebenes Dokument und eine Vereinbarung zwischen Eltern und Schüler, wo sie einfach auch die Regeln des Programmes quasi diesen Regeln zustimmen, weil es gibt dann natürlich auch ein paar Regeln, die man beachten muss. Und wenn wir das haben, dann wird das natürlich alles geprüft und Wir schicken dann an die Jugendlichen immer eine Bestätigung, so, wir leiten jetzt diesen Prozess ein, und gleichzeitig informieren wir die Hochschulen, da gibt es einen Jugendlichen, eine Jugendliche, die für dieses Programm geeignet ist, und sie werden sich bei euch dann melden für die Inskription. Weil natürlich gilt für Schülerinnen und Schüler, dass die ganz eigene Regeln haben. Also es gibt dafür in jeder Hochschule, die teilnimmt, auch eine eigene Ansprechperson, die den Schülerinnen und Schülern dabei hilft, durch diesen Prozess der Inskription und Anmeldung quasi durchgeleitet zu werden. Und dann können die Jugendlichen schon Lehrveranstaltungen besuchen. Und nach dem Semester, also bitten wir die Schülerinnen und Schüler, dass sie uns dann auch eine Erfolgsbestätigung zuschicken, also von absolvierten Lehrveranstaltungen, damit wir auch sehen, dass da eben etwas besucht wurde. Wenn sich dann zeigt, dass es unter dem Jahr einfach zu stressig wird und Schülerinnen die Lehrveranstaltung nicht fertig machen, dann bitten wir um eine Information, aber es hat eigentlich für das Programm jetzt keine Konsequenzen, also.
Ja, das klingt wirklich sehr, sehr spannend, ja, denke hochmotivierend für sehr begabte Schüler und Schülerinnen, hier an diesem Programm teilzunehmen, was Sie berichten. An welche Altersgruppe von Jugendlichen richtet sich die Initiative? Also ab wann dürfte man sich bei Ihnen melden?
Es gibt eigentlich gar keine Altersgrenze nach unten, sage ich jetzt. Und da muss man auch betonen, wir haben einen Schüler, der ist 12 Jahre alt, der an diesem Programm äußerst erfolgreich, muss man auch noch sagen, teilnimmt. Die Hauptzielgruppe sind aber 16, 17, 18-jährige Schülerinnen und Schüler. Das muss man auch sagen. Aber im Prinzip gibt es hier keine Vorgaben von uns.
Was ist jetzt Ihre Empfehlung, wenn ein Schüler, eine Schülerin Interesse hat, teilzunehmen, im Hinblick jetzt auf Leistungen in dem Bereich? Ist es schon erforderlich, dass man jetzt hier auch einiges mitbringt oder reicht es, Interesse zu haben? Was ist da Ihre Erfahrung?
Ich glaube, es muss zuerst eben das Interesse da sein, das zu machen. Und die Empfehlung wäre wirklich mal im ersten Semester vielleicht nur eine, maximal zwei Veranstaltungen zu machen, um zu schauen, wie ist das Ganze einfach auch in den persönlichen Alltag einzubauen. Weil man muss ja auch rechnen, man ist in der Schule, dann muss man auf die Hochschule fahren. Also es sind ja auch Wegzeiten. Es sind so zwei ganz verschiedene Systeme, die man miteinander zusammenbringen muss. Wir haben seit 2 Jahren auch eine zusätzliche Unterstützung für Schülerinnen und Schüler gerade zu Beginn. Und zwar gibt es an vielen Hochschulen Buddies. Also es sind Jugendliche, die selber mal am Programm teilgenommen haben, jetzt aber schon studieren und die den Schülerinnen und Schülern einfach bei den ersten Schritten auch helfen. Wir haben dann auch immer so Treffen mit unseren Buddies, wo wir fragen, was sind denn eure Erfahrungen? Und da hat sich gezeigt, dass am wichtigsten wirklich ist diese Begleitung bei Anmeldeprozessen, bei so ein bisschen Empfehlungen, was kann man machen, aber großteils bei diesen ganzen organisatorischen Dingen. Dann wäre wirklich mal langsam anfangen. Wenn es zu viel wird, lieber einfach ein Semester pausieren, weil es passiert gar nichts. Es gibt jetzt nicht eine Regelung, wo man sagt, wenn er jetzt nicht macht, dürft er dann später nicht mehr teilnehmen oder so. Es soll wirklich Schülerinnen und Schüler nicht überfordern. Aber wenn man Lust hat und wenn man merkt, es macht Spaß und man kann das leicht machen, dann gerne die Initiative einfach nutzen und vielleicht auch ein bisschen andere Studienrichtungen reinprobieren und schnuppern. Ich glaube, da hat man dann sehr viele Möglichkeiten. Was auch wichtig ist, also es zählt nicht, wenn man ein Studium anfängt, hat man ja bestimmte Zeiträume für Stipendien und für Familienbeihilfe und da zählt diese Phase nicht mit.
Ja, da wiederum sehr viele spannende Informationen zum Thema Buddies werden wir noch kommen. Ich möchte darauf eingehen, wie konkret die Bewerbung abläuft. Das heißt, wenn eben eine Schülerin, ein Schüler sich interessiert, an wen kann ich mich hier richten, eine erste Kontaktaufnahme hier quasi in die Wege leiten? Ist es via Mail, telefonisch? Wie kann das ablaufen?
Da sind wir eigentlich sehr flexibel. Also entweder kann man uns zuerst einmal anrufen und fragen, was muss ich machen? Also so. Dann gibt's aber Auch auf unserer Webseite youngscience.de gibt es einen eigenen Bereich, wo alles auch, wie wir immer glauben, sehr logisch, aber gerne auch Empfehlungen und Hinweise, wenn jemand da Probleme damit hat. Aber da gibt es eigentlich eine sehr genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung, was man machen muss. Es gibt eben im Prinzip beim ersten Mal drei Dokumente, die man uns übermitteln muss. Das ist einerseits eben diese allgemeinen Regeln, dass man sich mit denen einverstanden erklärt. Dann so eine Vereinbarung zwischen Schule, Schülerinnen, Schüler, Eltern und dann dieses erste Motivationsschreiben.
Wer soll sich da an Sie wenden? Schüler, Schülerin, Eltern, Lehrpersonen? Oder ist es dann notwendig, insbesondere dann, wenn Ihnen die Unterlagen übermittelt werden, dass jetzt die Schulleitung, Lehrpersonen, Eltern CC gesetzt werden? Wie ist denn das üblicherweise geregelt?
Also in der Regel ist es so, dass zum Beispiel eine telefonische Kontaktaufnahme eben auch oft noch über Eltern oder Lehrpersonen erfolgt, die dann aber die Schülerin informieren oder den Schüler. Und dann sind es meistens die Jugendlichen selber, die uns die Unterlagen schon zuschicken. Also wir brauchen keine Eltern in CC oder keine Lehrpersonen in CC, weil die alle an einem Formular unterschreiben, dass sie damit einverstanden sind. Das heißt, man kann das... Wer es uns dann übermittelt, ist uns eigentlich, da haben wir keine Vorgaben, aber meistens sind es die Jugendlichen selber.
Ich denke, das sind so mal erste Schritte, die zu gehen sind, die schon einmal relevant sind, ja. Ja, und jetzt ist es dann so, dass diese Unterlagen nun mal übermittelt wurden, das Motivationsschreiben übermittelt wurde. Ja, wie geht es jetzt weiter? Denn oft ist ja klar, man interessiert sich für ein gewisses Thema, aber in welchem Studium dieses Thema besonders gut aufbereitet wird, das ist ja häufig gar nicht so logisch oder bekannt vorweg. Wie unterstützen Sie dann im Hinblick darauf, welches Studium passen würde und welche Lehrveranstaltungen dann konkret in Frage kommen könnten?
Also bei uns melden sich die Schülerinnen und Schüler meistens schon mit dem Wunsch, ich möchte an dieser oder dieser Einrichtung das Programm absolvieren. Oft sind die Schülerinnen und Schüler selber schon so informiert, dass sie wissen, was sie machen möchten. Wenn nicht, dann verweisen wir sie an unsere Ansprechpersonen und Kontaktpersonen an den Hochschulen, weil die wissen genau, welche Studienrichtungen eignen sich am besten, mit welchen Lehrveranstaltungen sollten die Schülerinnen und Schüler am besten anfangen, was ist aufbauend, also da sind dann die Expertinnen und Experten direkt an den Hochschulen und die bekommen von uns eben die Namen und schließen sich dann mit den Jugendlichen sowieso kurz, aber die Jugendlichen können sich auch aktiv bei denen melden, damit sie da Beratung bekommen.
An den jeweiligen Hochschulen werden die Schüler und Schülerinnen dann eigentlich begleitet, was einerseits die inhaltliche Wahl ja betrifft, sei es jetzt im Hinblick auf Studien, Lehrveranstaltungen, aber auch organisatorisches, denn das ist ja auch neu ja für Schüler und Schülerinnen, dass da Anmeldungen über diverse Systeme laufen, auch für Lehrveranstaltungen, Prüfungen. Das heißt, da bekommen die Studierenden dann den Support an den Hochschulen. Wie ist das geregelt?
Genau, da gibt es eben diese Kontaktpersonen. Wer das ist, das findet man auch auf unserer Webseite direkt bei der Einrichtung. Da steht dann der Name dabei, da stehen auch die Kontaktdaten dabei. Und diese Personen sind dann wirklich für all die Fragen zum Organisatorischen, was in welcher Reihenfolge zuständig. Und es hat sich aber gezeigt, dass in weiterer Folge dann die Schülerinnen und Schüler sich öfter auch gerne an die Buddies wenden, weil dort vielleicht auch so ein bisschen der Zugang näher ist, die sind vom Alter her näher, da hat man vielleicht auch weniger Hemmung, dass man sich mit Fragen, wo man glaubt, die sind vielleicht, sie könnten blöd sein oder wie auch immer, da ist man vielleicht weniger gehemmt, dass man sich an fast Gleichaltrige wendet. Aber im Prinzip machen das unsere Kontaktpersonen genauso gerne.
Ja, also erste Schritte ja, sind sozusagen jetzt einmal bekannt. Jetzt spulen wir ein bisschen vor. Wir nehmen an, eine Schülerin, ein Schüler hat nun schon mehrere Prüfungen absolviert. Ab wann kann man sich die dann anrechnen lassen für ein Studium? Wie läuft das dann ab?
Also Schülerinnen und Schüler könnten theoretisch fast alle Prüfungen und Veranstaltungen absolvieren, außer die Bachelorarbeiten, die dürfen sie während der Schulzeit noch nicht schreiben. Das heißt, man könnte eigentlich da alles schon absolvieren und dann auch direkt nach der Matura quasi sich bei der jeweiligen Einrichtung als ordentlicher Hörer inskribieren. Vorher sind die Schülerinnen und Schüler nämlich außerordentliche Hörerinnen und Hörer. Dann müssen sie als ordentlicher Hörer inskribieren und sich alles anrechnen lassen. Und dann könnte es theoretisch sehr schnell gehen, dass man den Bachelor macht, weil man nur noch diese letzten Lehrveranstaltungen und Arbeiten schreiben muss. Wir haben unser kleines Genie in Salzburg, das eben während der Schulzeit schon Informatik studiert hat und wirklich direkt nach der Matura dann fast den Bachelor schon gemacht hat. Also das sind dann wirklich Ausnahmefälle, aber man kann schon einen großen Teil der Veranstaltungen vorher machen.
Hat man auch den Ansporn, da viel zu schaffen, denke ich, ja, oder einfach reinzuschnuppern. Das heißt, beide Zielsetzungen kann man eigentlich verfolgen, ja?
Es ist ein Angebot für Schülerinnen und Schüler und es gibt eben diese besonders begabten Schülerinnen und Schüler, die so ein Studium neben der Schulzeit so quasi ratzfatz nebenher machen. Aber der Durchschnitt macht schon eher so 1-2 Lehrveranstaltungen pro Semester. Aber es ist einfach eine tolle Möglichkeit, wenn man intensiver reinschnuppern will, wenn man irgendwie vielleicht in einem Gebiet unterfordert ist mit dem Schulstoff. Und dann ist das eine tolle Initiative. Und wir geben da auch keine Vorgaben, was man machen muss und wie viel. Uns freut jede Lehrveranstaltung, die gemacht wird. Wir freuen uns über alle Schülerinnen und Schüler, die Erfahrung einfach nutzen, die damit auch gut zurechtkommen. Und ja, wir unterstützen bei dem einfach gerne.
Ja, vielen Dank. Ja, und Frau Leitgeb, Sie haben ja als Schülerin am Programm teilgenommen. Ja, wie lief denn das ab?
Eigentlich bin ich sehr durch Zufall auf dieses Programm gestoßen, weil im Land ist es nicht so bekannt, kann man sagen, zumindest in meiner Gegend. Und eigentlich wollte ich damals die Lateinergänzungsprüfung in einem jungen Alter schon machen, aber das ging nicht wegen dem Alter. Und dann hat mir ein Professor einen Link weitergeschickt. Dann habe ich natürlich angefangen, mich auszutauschen mit der Initiative und so bin ich eigentlich ein bisschen reingerutscht, ja.
Sie haben dann aus welchen Bereichen Prüfungen absolviert? Wie sind Sie überhaupt auf diese Studienrichtungen gekommen?
Wie es im Haus in Faust so circa heißt, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, war es für mich dann irgendwie klar, ja, ich möchte einerseits Medizin irgendwie machen, weil das hat mich schon immer interessiert, dieser naturwissenschaftliche Bereich, aber ich kann ohne den Geisteswissenschaftlichen auch nicht ganz. Und weil ich ein bisschen eine Liebe habe zu alten Sprachen, Latein und Althebräisch und so weiter, war dann Theologie auch im philosophischen Kontext sehr naheliegend für mich dann. Und natürlich ist Theologie auch ein ganz großer Bereich, der noch viel mehr abdeckt, aber das war für mich einfach die Traumkombination, muss man so sagen.
In welchem Alter haben Sie dann da die ersten Lehrveranstaltungen absolviert?
Ich denke, mit 15 war das, ja.
Sind Sie denn bis zur Matura erledigt?
Also die Anzahl der Lehrveranstaltungen kann ich so bis jetzt nicht nennen, aber es waren so rund um die 70 ECTS. Das war aber dann halt aufgeteilt auf diese zwei Studienrichtungen, muss man sagen.
Ja, das klingt eigentlich nach einer Herausforderung, der Sie sich da gestellt haben, ja, Schule und Uni gleichzeitig, ja, zu absolvieren, beziehungsweise Lehrveranstaltungen an der Uni und die Schule gleichzeitig zu absolvieren, ist ja auch zeitlich zu managen. Wie haben Sie all diese Herausforderungen gemeistert?
Also ich persönlich habe mir, also für mich persönlich diese Linie oder diesen Grundsatz gelegt, dass ich so wenig Schulstunden wie möglich versäumen möchte, weil mir war das immer so ein bisschen ungeheuer, kann man sagen, unter Anführungszeichen, weil es unter den Lehrern auch bei mir in der Gegend nicht so bekannt war. Ich hatte zwar diese Einwilligung der Direktion und so weiter, aber ich musste auch die Pendelzeit rechnen, die jetzt vom Land her, ich fahre hier 1,5 Stunden her zur Universität, das dauert natürlich. Und andererseits hatte ich auch ein bisschen so die Angst, wenn ich jetzt nur in diesen Deutschstunden fehlen würde oder anderen Stunden, es war jetzt nicht Deutsch, aber wie wird sich das jetzt auswirken? Natürlich habe ich es auch mit Lehrern Lösungen gefunden und so weiter. Es ging dann schon, dass ich Schulstunden versäumt habe, aber ich habe versucht, das auf ein Minimum hinunterzubrechen und habe meistens meine Lehrveranstaltungen nach Interesse und nach Zeitkapazität außerhalb der Schule so gelegt und so absolviert, genau.
Ja, und wie haben Sie das dann an der Schule organisiert, wenn es zu Fehlzeiten gekommen ist? Was hat es da für Lösungen gegeben?
Also es kam nicht häufig vor. Also ich hatte freie Tagegutscheine, die gibt es so. Die habe ich dann für Prüfungen oder so hergenommen. Aber bei Prüfungen oder so, das habe ich dann auch Bescheid, da habe ich auch den Lehrpersonen Bescheid gegeben und auch mit der Direktion das abgeklärt. Und es war dann sehr in Ordnung, dass ich da weg durfte. Ein Ausnahmefall waren die Turnstunden. Das war so nach der Covid-Zeit, wo es noch so ging mit, ja, man darf eigentlich eh nicht in den Turnhallen. Und dann bin ich halt meine Kilometer gelaufen und habe halt diese Nachweise dann geschickt. Und so ist es eigentlich ziemlich gut gegangen, muss man sagen, ja.
Das heißt, Sie haben dann Leistungen nachgebracht oder immer mit den Lehrpersonen individuell verhandelt, was zu erledigen ist? Kann man das so sagen?
Kann man so sagen, ja.
Und das hat für Sie gut funktioniert?
Ja, dadurch, dass es nicht so oft vorkam bei mir, muss man sagen, dass das ziemlich gut funktioniert hat.
Wir haben jetzt schon gehört, ja, dass den Schülern und Schülerinnen Buddies zur Verfügung stehen. Das sind Studierende, die selbst Erfahrungen mit der Initiative Schüler und Schülerinnen an die Hochschule gemacht haben. Ja, was können Sie uns dazu erzählen?
Das gab es in meiner Zeit persönlich noch nicht so extrem, zumindest in meiner Anfangszeit nicht. Das kam ja erst ein bisschen später, das gibt es erst so 2 Jahren oder so circa. Und daher hatte ich da jetzt nicht so das Bedürfnis oder so, dass hatte ich jetzt nicht so das Bedürfnis danach, in Kontakt zu treten oder so. Es wurden dann die Kontaktdaten von den anderen Schülern und so weiter ausgeschickt und mit diesen habe ich mich dann vernetzt, die auch studieren. Das waren jetzt aber nicht die Buddies. Buddy habe ich persönlich nicht gebraucht, aber ja. Ich finde, das ist eine richtig tolle Idee von der Initiative, weil ich glaube, das wird vielen noch mehr helfen bei der Organisation.
Wie wichtig war für Sie der Austausch mit gleichgesinnten Schülern und Schülerinnen, die auch an Hochschulen bereits Lehrveranstaltungen absolvieren?
Das kam in meinem letzten Jahr erst dazu und das war mehr so am Rande, weil da war ich eher die am längsten, zumindest in Graz an der Med und die Medizinischen Universität, die am längsten dabei war. Genau, also das war nur so, ja, ein bisschen im Hinblick auf die Medizinvorbereitung, auf die Medizinaufnahmetestvorbereitung, genau. Ansonsten war eher mehr der Austausch unter den Studierenden wichtiger für mich, muss ich sagen. Der hat mir viel geholfen.
Ja, und jetzt bin ich neugierig. Welche Lehrveranstaltungen haben Sie beispielsweise schon aus dem Medizinstudium absolviert während Ihrer Schulzeit?
Also die Terminologie der medizinischen Fachsprache, das war eigentlich dieser Lateinkurs. Es waren freie Wahlfächer dabei, zum Beispiel im Rahmen der Reproduktionsmedizin, wo ich dann auch meine Diplomarbeit in dieser Thematik verfasst habe. Dann Chinesisch war ein freies Wahlfach, ein Begleitseminar zu Physik und Chemie. Also es war sehr durchgemischt, muss man sagen. Aber besonders in Erinnerung geblieben ist mir die Anamnesegruppe, wo man dann Patientengespräche am Klinikum am Abend geführt hat und unter dem Rahmen des biopsychosozialen Modells, genau.
Wie war das für Sie persönlich, dass Sie mit Studierenden, die doch einige Jahre älter gewesen sind als Sie, gemeinsam hier an der Universität studiert haben? Wie haben Sie das empfunden?
Also das, muss ich sagen, war besonders schön, weil die waren alle herzlich, die haben mich aufgenommen, obwohl sie es manchmal nicht ganz verstanden haben vielleicht, wie das jetzt per se funktioniert. Aber sie haben mich unterstützt und manche Freundschaften und Bekanntschaften, die halten bis heute noch. Das heißt, ich habe mich jetzt auch mit jemandem wieder auf Kaffee getroffen und so weiter. Das ist einfach eine Freundschaft, die, glaube ich, auch fürs Leben halten wird. Genau. Und da bin ich sehr dankbar dafür auch.
Ja, und jetzt darf ich Sie fragen, was für eine Empfehlung, was für einen Tipp hätten Sie für eine Schülerin, für einen Schüler, der sich für die Initiative interessiert? Was ist so aus Ihrer Erfahrung nach so ein bisschen ein Erfolgsgarant?
Dass man sich einerseits nicht einschüchtern lässt, zum Beispiel, dass jetzt man nicht hört auf dieses, ja, das ist zu viel Druck, das schafft man nicht oder das schaffst du nicht per se. Oder aber auch dieses auf die zu leichte Schulter nehmen. Man sollte da einen Mittelweg finden zwischen diesen beiden Sachen. Es ist nämlich wirklich schaffbar. Man braucht eine gute Organisation und es ist eigentlich wirklich schön und eine super tolle Erfahrung, aber man darf sich von anderen äußeren Einflüssen nicht zu viel reinreden lassen. Man muss das für sich selbst abschätzen können. Natürlich braucht man auch ein gewisses Maß an Unterstützung manchmal, aber ich würde sagen, man sollte mit sich vor allem ins Reine kommen auch, ja.
Können Sie sich an einen Punkt erinnern, der irgendwie besonders schwierig war, wo Sie so ein bisschen sich wirklich reinhauen mussten, um diese Hürde zu überwinden?
So im ersten Moment fällt mir jetzt nichts ein, aber ja.
Naja, das ist ja auch ein Programm für Personen, die ordentlich Gas geben können. Also das spricht für Sie. Ja, und Frau Magister Siegele, jetzt haben wir Tipps für Schüler und Schülerinnen gehört. Sie sind ja auch immer dann mit den Schulleitungen, Lehrpersonen, Eltern in Kontakt. Ja, was gibt's denn da für, ja, schon auch Probleme, Herausforderungen, die auftreten können? Und wie kann man Ihrer Erfahrung nach diesen am häufigsten auftretenden Problemen bestmöglich begegnen?
Ich glaube, ich beginne mal mit den Herausforderungen, die wir beim Programm so ein bisschen haben. Und das ist das, was die Frau Leitgeber auch am Anfang so erzählt hat, dass am Land so die Initiative nicht so bekannt ist. Ich glaube, eine große Herausforderung von uns ist, dass wirklich Lehrerinnen und Lehrer über die Initiative Bescheid wissen, und wir arbeiten daran und versuchen es überall zu präsentieren, aber einfach, dass Sie auch wissen, es gibt diese Möglichkeit, wo man Schülerinnen und Schüler vielleicht wirklich speziell fördern könnte. Wenn die besonders interessiert und motiviert sind, also dann sollten Lehrpersonen wissen, dass sie da den Kontakt legen könnten und Schülerinnen und Schüler darauf aufmerksam machen könnten. Dann ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass es wirklich ein gutes Gespräch gibt zwischen Schülerinnen, Schülern, den Eltern, aber auch den beteiligten Lehrpersonen, damit so gemeinsam einfach auch sehr offen geredet wird, was glauben denn alle, ist für die Schülerinnen und Schüler überhaupt machbar, was bietet sich denn am Anfang an, wie kann man das auch wirklich so regeln, dass Schülerinnen eben nicht das schlechtes Gewissen haben müssen, wenn sie jetzt von einer Lehrveranstaltung fehlen oder so, dass Schülerinnen sich auch nicht, glaube ich, unter Druck gesetzt fühlen, weil das ist schon etwas, was gerade wenn man jung ist, vielleicht passieren kann. Also dass man da wirklich auch da den Druck so ein bisschen rausnimmt und dann wirklich mit den Kontaktpersonen an den Hochschulen gemeinsam auch ein Gespräch führen und zu sagen, was würde sich denn am Anfang anbieten. Ich glaube, am Anfang ist wichtig, mit allen wirklich sehr offen zu reden und vielleicht langsam beginnen. Und wenn man dann sieht, wie sich alles regeln lässt, dann kann man gern einfach auch mehr Veranstaltungen machen. Aber eher so mal langsam beginnen und schauen, wie sich das entwickelt. Und ich finde es gut, dass Sie sich ausgetauscht haben, Frau Leitge, mit den anderen Schülerinnen und Schülern, die das machen, weil wir eben am Anfang versuchen, indem wir immer die Kontakte weitergeben, weil wir wissen, an der Hochschule gibt es jetzt mehrere Schülerinnen und Schüler und hoffen, dass sich da dann die einzelnen Schülerinnen und Schüler finden und austauschen, weil das sicher am einfachsten ist. Und wenn dann solche Freundschaften entstehen, ist das für uns ja noch schöner zu hören.
Ja. Ja, danke mal für diese Informationen. Welche praktischen Lösungsmöglichkeiten sind Ihnen denn bekannt, wenn eben Schüler und Schülerinnen den Unterricht an der Schule versäumen? Denn das, denke ich, ist doch ein großes Thema, ja? Welche Optionen kann man da nutzen?
Ich glaube, da gibt's gar kein Individualrezept, weil wahrscheinlich jede Person, jede Schülerin, jeder Schüler muss das mit den eigenen Lehrpersonen klären, wie das am besten möglich ist, dass man den Stoff nachholt oder dass man wenigstens versäumt oder wenn man auch Testprüfungen, ich glaube, das muss man wirklich so ganz individuell klären. Und deswegen empfehlen wir ja dieses Gespräch mit der Schule und dass da das alles ausgelotet schon wird.
Das heißt, da können Sie dann auch gegebenenfalls mit Ideen, ja, unterstützen, welche, ja, Lösung für den Einzelfall da am günstigsten wäre?
Wenn man uns fragt, dann können wir sagen, wir wissen, dass sich das und das bewährt. Aber sehr oder in den meisten Fällen sind wir in diese Diskussionen dann gar nicht eingebunden, weil das wirklich so individuell im Gespräch der Schule mit den Lehrpersonen stattfindet. Aber wir hätten im Fall im Best Practice Beispiele, wo man sagen könnten, wäre das eine Idee, wenn man uns fragen würde.
Sehr gut. Ich denke, das ist auch ein hilfreicher Hinweis. Vielen herzlichen Dank. Ja, Frau Magister Siegerle, Sie haben schon gesagt, ja, das Programm wird zunehmend genutzt. Welche Zahlen können Sie uns denn zur Nutzung der Initiative Schüler und Schülerinnen an die Hochschulen nennen?
Eigentlich sehr schöne Zahlen. Wir haben dieses Programm 2020 übernommen erst. Und damals haben durchschnittlich 70 Schülerinnen und Schüler pro Semester Programm teilgenommen. Also es ist wirklich ein sehr kleines Programm jetzt. Aber wenn man sich dann wieder denkt, 70 Schüler, die österreichweit eben so spezielle Interessen haben oder so besonders motiviert sind, ist es trotzdem wieder groß. Aber im letzten Semester, also die Zahl ist zusehends gewachsen und jetzt aktuell im Wintersemester sind es 174 Schülerinnen und Schüler in Österreich, die am Programm teilnehmen. Das ist schon eine sehr schöne Zahl. Vielleicht, nachdem ich Statistiken sehr gern mag, es sind 80 Schülerinnen und 94 Schüler, die daran teilnehmen.
Ja, das heißt, die Tendenz geht nach oben, ja, was die Nutzung der Initiative, des Programms betrifft. Wie ist denn da so die Verteilung österreichweit?
Wir haben in fast allen Bundesländern Schülerinnen und Schüler, die teilnehmen. Also in fast, weil wir in Vorarlberg keine haben. Aber im Prinzip sind der Großteil der Schülerinnen und Schüler sind in Wien. Das sind 66, also circa 30%. Aber da gibt's auch am meisten Hochschulen, muss man jetzt auch sagen, jetzt im Vergleich. Es sind sehr viele in Salzburg, weil es dort einen speziellen Studiengang gibt im Bereich der Informatik, den einige Schülerinnen und Schüler nutzen. Die Informatik ist auch jenes Fach, das österreichweit am häufigsten gewählt wird, muss man sagen. Wir haben in Österreich, in Oberösterreich auch 28 Schülerinnen, circa gleich viel in Niederösterreich und der Steiermark und dann ein paar in Kärnten, Burgenland und Tirol. So ist die Verteilung. Und die am meisten, also die Universität, wir haben derzeit 35 Hochschuleinrichtungen in Österreich, beziehungsweise sind es 34 in Österreich und eine Fernuniversität ist mit dabei, wo man auch viele Online-Veranstaltungen machen kann. Also jene Universität, die am meisten Schülerinnen und Schüler hat, die bereits während der Schulzeit studieren, ist die Universität Salzburg mit 29. Dicht gefolgt aber von Linz mit 28 und Wien mit 27. Also immer die Universitäten dort.
Sehr spannend. Ja. Ja, dann hoffen wir, dass jetzt in allen Bundesländern ja die Zahl hinaufgeht in den nächsten Semestern und Jahren. Herzlichen Dank, auch ganz interessante Information. Ja, und nun, Frau Leitgeb, was wollen Sie vielleicht noch an Info geben, etwas, was Ihnen noch am Herzen liegt in Bezug auf die Initiative? Fällt Ihnen da noch etwas ein, was Sie mitgeben möchten, den Zuhörern und Zuhörerinnen? Tipp, Empfehlung, wenn jemand zu Ihnen kommen würde, ich möchte das machen, was würden Sie der Person sagen?
Also ich würde definitiv diesen Link weiterschicken und auch definitiv an diese Buddies, die es jetzt gibt, verweisen und aber auch gleichzeitig an die Ansprechpersonen. Aber grundsätzlich, ich finde diesen Schritt mit diesen Buddies, den die Initiative jetzt gegangen ist, sehr toll, weil das wirklich meiner Erfahrung nach bei Schülern wirklich die Hemmschwellen auch nimmt und die Vernetzung dann auch noch besser oder noch altersgerechter funktioniert, ja.
Ja, vielen Dank. Ja, Frau Magister Siegerle, wenn Sie so einen Wunsch frei hätten in Bezug ja auf Begabungs- und Begabtenförderung und wie diese integriert werden soll in unser Bildungssystem, was wäre das denn für ein Wunsch?
Ich glaube, ich würde sehr auf der praktischen Ebene anfangen. Mein Wunsch wäre, dass die Initiativen, die es in Österreich einfach gibt, wie eben auch unsere Schülerinnen und Schüler an die Hochschulprogramm, dass die unter den Lehrpersonen besser bekannt ist, dass die einfach auch Möglichkeiten nutzen, die es zur Begabungs- und Begabtenförderung gibt, damit sie die Schülerinnen aktiv darauf hinweisen, motivieren, damit einfach Schülerinnen und Schüler, die spezielle Interessen haben, die besonders begabt sind, damit die auch von den Lehrpersonen entsprechend aufgefangen und unterstützt werden können. Ich würde mir wirklich wünschen, dass da die Information im Lehrkörper gestreut wird. Man kann sich gerne auch bei uns beim ÖED melden. Wir schicken Informationen zu, wir informieren bei persönlichen Gesprächen und so weiter. Also Aber es gilt wirklich, dass da auch Lehrpersonen wissen, dass es sowas überhaupt gibt.
Ja, vielen Dank. Und Frau Leitgeb, wenn zu Ihnen eine Wunschfee kommen würde und Sie als sehr begabte, interessierte Schülerin und nun Studierende einen Wunsch frei hätten, welcher wäre das?
Also, dass definitiv die Information auch am Land viel mehr verbreitet ist und wie auch schon Frau Magistra Siegele erwähnt hat, dass auch die Lehrkörper ein bisschen mehr davon im Rahmen gesetzt sind. Weil durch meine Erfahrung muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich es früher gewusst hätte, hätte ich mir durchaus vorstellen können, auch schon früher an diesem tollen Programm teilzunehmen. Und genau, das würde echt sehr viel helfen, vor allem in der ländlichen Gegend.
Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Frau Magistra Siegele, liebe Frau Leitgeb. Schön, dass Sie an diesem Interview teilgenommen haben. Herzlichen Dank.
Danke auch von meiner Seite.
Ja, und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich, Katharina Heisenberger-Lehofer, verabschiede mich von Ihnen und hoffe, wir hören uns bald wieder bei einer weiteren Podcast-Folge von PSD Begabt.
Radio Igel. Deine Geschichte.